SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Das System der Altersvorsorge in Deutschland soll reformiert werden und Bundeskanzler Merz will die große Reform in diesem Jahr auf den Weg bringen. Das hat er beim Jahresempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt angekündigt. Bianca von der Au mit Einzelheiten.
Die gesetzliche Rentenversicherung werde bleiben, aber sie werde nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus sein, so Merz. Die private Altersvorsorge und die Betriebsrente sollen nach Angaben des Kanzlers eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher, beide kapitalgedeckt. Dies sei ein Paradigmenwechsel in der deutschen Rentenpolitik und werde auch für den Kapitalmarkt der Bundesrepublik einen wesentlichen Wachstumsschub auslösen, so Merz. Die Umstellung werde zudem dafür sorgen, dass ein wesentlich größerer Teil der Arbeitnehmer am Zuwachs des Volksvermögens teilnehme.
In Deutschland werden Menschen vor sexueller Belästigung gesetzlich weniger geschützt als in vielen anderen europäischen Ländern. Das zeigt ein Rechtsgutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Steffi Linkscheid berichtet.
In Deutschland ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verboten. Laut Gutachten gehen alle anderen befragten europäischen Länder aber weiter. Dort sei ein solches Verhalten auch über die Arbeitswelt hinaus ausdrücklich untersagt. Etwa im Gesundheitswesen, bei der Vermietung von Wohnraum oder bei kulturellen Angeboten. In Deutschland hingegen haben Betroffene kaum eine rechtliche Handhabe, wenn sie zum Beispiel von Vermietern oder Fahrschullehrern sexuell belästigt werden. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Attermann fordert deshalb, Menschen und besonders Frauen besser vor sexueller Belästigung zu schützen.
Der deutsche Außenminister Wadefuhl hat die jüngsten Vorwürfe der russischen Führung zurückgewiesen. Die hatte behauptet, Deutschland wolle sich nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg revanchieren. Steffen Wurzel berichtet.
Während seines Besuchs in Neuseeland wies der CDU-Politiker Anschuldigungen des russischen Außenministeriums zurück, wonach die deutsche Außenpolitik in der Ukraine von Rachegelüsten geprägt sei. Entsprechende Äußerungen aus Moskau seien ein billiger Ablenkungsversuch. Deutschland habe keine Probleme damit, die eigene Weltkriegsvergangenheit zu beleuchten, aber man lasse es nicht zu, sich den Mund verbieten zu lassen, wenn es darum gehe, das verbrecherische Handeln des heutigen Russlands klar zu brandmarken. Bundesaußenminister Wadefuhl reist noch bis Ende der Woche durch die Asien-Pazifik-Region. Im Norden von Neuseeland traf er sich mit seinem Amtskollegen Winston Peters. Neuseeland hilft der Ukraine, unter anderem mit Geld, außerdem durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten.
Frankreich hat einen Haushalt für dieses Jahr und die Regierung kann weiter im Amt bleiben. Premier Le Cornu hat den Haushalt mit einem Sonderparagraphen ohne Abstimmung durchs Parlament gebracht. Am Abend überstand er dann zwei Misstrauensvoten von links und rechts. Die Situation bleibt aber schwierig, berichtet Julia Borota aus Paris.
Das Problem: mit diesem Haushalt, für den Le Cornu weitreichende Zugeständnisse an die Sozialisten machte, wird weder richtig gespart noch richtig investiert. Wirtschaftsfachleute begrüßen zwar, dass das Verteidigungsministerium mehr Geld und zusätzliche Stellen bekommt, in andere wichtige Zukunftsbereiche aber könne Frankreich nicht genug investieren. Zwar ist Frankreichs Wachstum mit ca. 1% auf niedrigem Niveau solide, aber die politische Stabilität, die dieser Haushalt verspricht, wird nicht von langer Dauer sein. Bereits 2027 stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Der rechtsnationale Rassemblement National hat gute Chancen zu gewinnen.
In den USA sollen Bundesbeamte ab sofort bei ihren Einsätzen Bodycams tragen. Das schließe auch die Agenten der Einwanderungsbehörde ICE ein, teilte Heimatschutzministerin Noem mit. Sobald die Finanzierung stehe, werde das Programm aufs ganze Land ausgeweitet. Die oppositionellen Demokraten hatten die Bodycams gefordert und deshalb im Parlament ein Haushaltspaket blockiert. Auslöser war der Tod von zwei Menschen durch Schüsse von ICE-Agenten. Tech-Milliardär Musk hat sein KI-Unternehmen xAI in die Raumfahrtfirma SpaceX integriert. Das gab er in einem Memo an die Angestellten bekannt. Damit entsteht das höchst bewertete, nicht börsennotierte Unternehmen der Welt. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Als erfolgreiches privates Weltraumunternehmen, das nicht zuletzt mit US-Regierung und Behörden stabil im Geschäft ist, ist SpaceX praktisch die Cash-Cow unter den zahlreichen Unternehmen des Tech-Milliardärs. Das KI-Unternehmen xAI auf der anderen Seite hat einen gigantischen Finanzbedarf. Um bei der Entwicklung mit Konkurrenten mithalten zu können, braucht es unmittelbar massive Investitionen. Strategisch ist der Zusammenschluss auch deshalb bedeutsam, weil Musk davon ausgeht, dass KI-Rechenzentren schon bald bald im Weltall betrieben werden können, vielleicht sogar müssen. Gründe dafür sind der enorme Strombedarf für Rechenleistung und teilweise auch Kühlung.
Die Rakete für den nächsten bemannten Flug zum Mond hat ein Leck. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, sei bei einer Generalprobe für den Start im Raumfahrtzentrum in Florida Wasserstoff aus der Rakete ausgetreten. Die Wasserstoffbeladung sei nach der Entdeckung gestoppt und die Hauptstufe nur zur Hälfte gefüllt worden. Schon 2022 hatte es beim ersten Start dieses Raketentyps Wasserstofflecks gegeben. Der jetzige Probelauf ist entscheidend für die Festlegung des Starttermins. Die Astronauten sollen bei dem fast 10-tägigen Flug den Mond umrunden, ohne auf ihm zu landen. Immer mehr Familien ziehen von den Städten ins Umland. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Auch zum Beispiel in Mainz ist das so. Einzelheiten von Rabia Amri.
Vor allem der Landkreis Mainz-Bingen ist für Familien aus Mainz attraktiv. Zwischen 2020 und 2024 sind netto knapp 3.700 Menschen im Familienalter aus Mainz in den Landkreis gezogen. Das haben die SWR-Datenjournalisten ausgewertet. Die Stadtflucht von Familien ist in Rheinland-Pfalz heute ungefähr doppelt so stark ausgeprägt wie noch vor 20 Jahren. Das liegt laut Recherche am bezahlbaren Wohnraum, den es eher auf dem Land als in der Stadt gibt. Ziel der Familien seien vor allem die sogenannten Speckgürtel, also die Regionen in der direkten Nachbarschaft der Großstädte. Von der Stadtflucht aus Mainz profitierten neben dem Landkreis Mainz-Bingen auch die Kreise Alzey-Worms und Bad Kreuznach.
In Tauberbischofsheim hat die CDU Plakate zur Landtagswahl wieder abhängen müssen. Der Grund ist, dass sie zu groß waren. Einzelheiten von Rosi Düll.
Genau gesagt waren die Plakate der CDU eine Nummer zu groß. Die Kanzlerpartei hatte auf DIN A0 Plakaten geworben, erlaubt es in der Kreisstadt aber nur eine Größe bis DIN A1. Das Ordnungsamt setzte eine Frist, um die Plakate auszutauschen und so wurde am Wochenende in Tauberbischofsheim und in den Stadtteilen die Werbung erst einmal wieder abgehängt, bestätigte das Büro des CDU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Reinhardt dem SWR und verwies auf einen großen logistischen Aufwand. Ob die Werbung in DIN A1 inzwischen überall wieder hängt, konnte die Sprecherin nicht sagen. Tauberbischofsheim sei jedenfalls die einzige Kommune im Landkreis, die ihre Plakatierungsgenehmigung geändert habe auf das jetzt kleinere Format.
Seit gestern Abend 20 Uhr ist das sogenannte Transferfenster in der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga geschlossen. Bis zum Sommer sind nun keine Spielerwechsel mehr nach oder innerhalb Deutschlands möglich. Pia Nielsen mit den Last-Minute-Transfers.
Top-Transfer am Deadline-Day war die Leihe von Brian Gruder von Brighton nach Leipzig. Der U21-Vize-Europameister gilt als großes Talent und wird bis zum Sommer für RB Leipzig auflaufen. Auch PSV Eindhoven-Talent Thomas wurde für Leipzig verpflichtet. Der erste FC Köln verstärkt sich mit einem Bayern-Talent. Der 18-jährige Felipe Chaves wird bis zum Saisonende von Bayern München ausgeliehen. Chaves wurde in der Jugend des FC Augsburg und des FC Bayern ausgebildet und kam in der Bundesliga zuletzt zu 2 Kurzeinsätzen. Adamu verlässt Freiburg, dafür kommt Castanaras vom VfB Stuttgart. Bayer Leverkusen holt den verliehenen Tim Oermann vorzeitig von Sturm Graz zurück.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute wird es immer mal wieder ungemütlich. Viele Wolken, zeitweise Regen oder Schneeschauer und stellenweise kann es glatt werden. Durch Schneeglätte oder durch gefrierenden Regen. Sonne gibt es insgesamt nur selten. Und dazu bekommen wir maximal 0 Grad in Daun am Nachmittag und bis 10 Grad sind möglich in Bad Krozingen.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Über Geld spricht man nicht gerne und über den Tod erst recht nicht. Aber man sollte rechtzeitig über beides reden, wenn es darum geht, den Nachlass zu regeln. Damit beschäftigen wir uns heute in unserer Serie zum Thema Erben und Vererben. Wie geht es gerechter für alle? Schwierig wird's beim Erben, wenn nichts geregelt ist. Es gibt zwar die gesetzliche Erbfolge, aber die ist dann nicht unbedingt im Sinne des Verstorbenen. Schauen wir uns also an, wie man den Nachlass am besten rechtzeitig regelt. Carina Matulitsch-Neb ist Rechtsanwältin, die gemeinsam mit Kollegen eine Kanzlei in Villingen-Schwenningen hat und im Erbrecht tätig ist. Frau Matulitsch-Neb, nehmen wir mal an, der Vater einer Familie stirbt, relativ überraschend. Er hinterlässt Frau und Kinder und ein Haus. An wen geht das, wenn es kein Testament gibt?
Wie Sie richtig gesagt haben, gibt es ja die gesetzliche Erbfolge. Und dann muss man natürlich schauen, in welchem Güterstand die Familie oder die Ehegatten gelebt haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil danach bestimmt sich einfach der Erbteil des Ehegatten des Überlebenden. Das heißt, wenn wir jetzt vom gesetzlichen Güterstand der Zugehörigengemeinschaft ausgehen, wäre es so, dass die Hälfte des Nachlasses an die Ehefrau gehen würde und die andere Hälfte an die Kinder zu gleichen Teilen jeweils.
Wenn ich jetzt ein Testament mache, dann kann ich ja darin vieles nach meinen Wünschen festlegen, so wie ich das gerne hätte. Aber komplett tun, was ich will, kann ich ja auch nicht. Wo sind denn da die Grenzen?
Das ist richtig. Mittels eines Testaments oder eines Erbvertrags bzw. einer anwaltigen Verfügung von Todeswegen kann man natürlich regeln, wer der Erbe nach einem werden soll. Jedoch kriegt man damit nicht den Pflichtteil weg. Gesetzlich stehen dem Ehegatten und den Kindern jeweils ein Pflichtteil zu in Höhe des gesetzlichen Erbteils.
Kommen wir zum Beispiel jetzt mal zum Klassiker Hausvererben. Einige überschreiben ja die Immobilie auch schon vor ihrem Tod an diejenigen, die sie dann später ohnehin geerbt hätten. Wann ist denn sowas sinnvoll?
Es gibt zwei Anwendungsfälle, die in der Praxis sehr oft vorkommen. A ist eben, wenn sehr viel Vermögen vorhanden ist und man natürlich steueroptimiert übertragen möchte. Es gibt Steuerbefreiungen, die betragen 400.000 pro Kind und 500.000 pro Ehegatten. Und diese sind alle 10 Jahre möglich. Wenn man natürlich Vermögen hat, das darüber hinausgeht, sollten diese dann auch eben entsprechend ausgenutzt werden, sodass natürlich die Übertragungen zu Lebzeiten sinnvoll sind. Die andere Möglichkeit bzw. der andere Anwendungsfall ist eben, wenn man die Immobilie vor dem Zugriff der Sozialbehörde schützen möchte, wenn man doch da mal im Alter pflegebedürftig wird. Das ist dann der Fall, wenn viele sich darüber anfangen, Gedanken zu machen, dass es doch auf die Kinder übertragen werden sollte. Wobei auch hier natürlich die 10-Jahres-Frist gilt, sodass die Sozialbehörde innerhalb von 10 Jahren, wenn es wegbeschenkt wird, darauf zugreifen könnte. Es bedarf daher einer Gestaltung, wie das verhindert wird oder zumindest größtenteils verhindert wird.
In den meisten Familien wird kein so großes Vermögen vererbt. Da gibt es dann vielleicht eine alte Kommode oder etwas Schmuck. Wie geht man denn dabei vor, dass man das möglichst stressfrei vererbt?
Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man in der gesamten Familie zusammensitzt und sich über das Testament und die Erbfolge unterhält, sodass alle einbezogen sind und Einigkeit besteht. Ja, in dem Rahmen könnte man auch einen Erbvertrag aufsetzen, an dem wären soweit auch die Ehegatten und die Kinder beteiligt, sodass jeder seine Zustimmung zu der Aufteilung nach dem Tod abgibt. Die andere Möglichkeit an der Stelle wäre natürlich ein Nachlassverwalter, der ganz konkrete Aufgaben an die Hand bekommt bzw. einen Verteilungsschlüssel an die Hand bekommt, wie das Vermögen verteilt werden soll und der das dann entsprechend im Testament bzw. in testamentarischen Anordnungen umsetzt.
Tipps von Karina Matulitsch-Neb. Sie hat gemeinsam mit Kollegen eine Kanzlei in Villingen-Schwenningen und ist im Erbrecht tätig. Morgen spreche ich in unserer Serie über das Vererben ganzer Unternehmen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach dem ÖPNV-Streik gestern gibt es heute in Rheinland-Pfalz schon wieder einen Streik. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder legen heute Landesbeschäftigte die Arbeit nieder. Zu dem Streik haben gleich mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Felix Wnuck berichtet, wo in Rheinland-Pfalz der Streik am stärksten zu spüren ist.
Am deutlichsten dürfte das wohl der Bildungsbereich merken. Unter anderem sollen wohl Seminare ausfallen und Schulen ganz oder teilweise geschlossen bleiben. Nach Angaben der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW, sind vor allem Förder- und Hochschulen im ganzen Land von dem Streik betroffen. An den entsprechenden Schulen sei aber schon frühzeitig informiert worden. Laut der Gewerkschaft Verdi wird auch das Studierendenwerk Mainz bestreikt. Mensen und Kitas laufen deshalb nur eingeschränkt oder bleiben ganz geschlossen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. In Mainz sind zusätzlich eine Kundgebung und eine Demonstration geplant. Die Gewerkschaften verlangen unter anderem 7% mehr Lohn im Monat, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Arbeitgeberseite bietet bislang etwas mehr als einen Inflationsausgleich und Zitat von Verhandlungsführer Andreas Dressel, einen Schnaps obendrauf.
Das Königshaus in Norwegen erlebt seine schwerste Krise seit Jahrzehnten. Heute beginnt der Prozess gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung. Skandinavien-Korrespondent Arne Bartram schildert, was dem 29-Jährigen vorgeworfen wird.
Marius Borg Høiby soll mehrere Frauen sexuell missbraucht und das gefilmt haben, während die Frauen geschlafen haben oder bewusstlos waren. Außerdem soll er seine Ex-Freundin geschlagen und bei ihnen auch randaliert haben. Und obendrauf kommen dann nochmal Vorwürfe rund um Drogen. Kurz bevor der Prozess gestartet ist, sind dann nochmal neue Vorwürfe dazu gekommen. Der 29-Jährige soll unter anderem eine Person mit einem Messer bedroht haben. Deshalb muss er jetzt auch für die nächsten 4 Wochen in Untersuchungshaft. Der Prozess, der soll bis in Mitte März gehen. Und sollte Marius Borg-Højby da tatsächlich verurteilt werden am Ende, drohen ihm laut norwegischen Medien im härtesten Fall bis zu 16 Jahre Haft.
Der ehemalige Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche soll sich heute erstmals als Zeuge vor Gericht im Zusammenhang mit dem Dieselabgasskandal äußern. In einem Prozess vor dem Oberlandesgericht Stuttgart geht es den Angaben zufolge um Klagen damaliger Daimler-Aktionäre. Mehr von Geli Hensoldt aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Zetsche leitete den heutigen Mercedes-Konzern zur Zeit des Dieselabgasbetrugs. Dieser war 2015 bei VW aufgeflogen und führte später zu Betrugsvorwürfen auch gegen Daimler-Verantwortliche. Vor Gericht soll es jetzt vor allem um die Frage gehen, ob Zetsche und andere Manager damals in einer Vorstandsentscheidung beschlossen haben, die Emissionsnormen der EU zu umgehen und ob überhaupt unzulässige Abschalteinrichtungen in Autos eingebaut wurden. Zahlreiche Anleger werfen Mercedes vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben. Sie verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz von inzwischen 1,25 Milliarden Euro.
In Ulm startet heute zum ersten Mal die Comicwoche. 6 Tage lang finden an verschiedenen Orten in der Stadt Lesungen und Workshops statt. SWR-Aktuell-Reporterin Anja Müller mit Einzelheiten.
Die Ulmer Comicwoche steht ganz im Zeichen von grafischen Romanen, sogenannten Graphic Novels. Eine Comicform, die auch literarisch anspruchsvolle Geschichten erzählt. Die Initiatoren, darunter die Ulmer Stadtbibliothek und die Volkshochschule, wollen damit Comics als eigenständige Kunstform ins Blickfeld rücken. Im Programm sind Lesungen zur Biografie von Rainer Maria Rilke im Comicformat und ein Porträt über die in Ulm geborene Schauspielerin und Sängerin Hildegard Knef. Für die kleinen Comicfans ist ein Zeichenworkshop geplant, bei dem Kinder und Jugendliche ihre eigenen Superhelden entwerfen können. Die Veranstaltungen finden immer an unterschiedlichen Orten in Ulm statt.
Im DFB-Pokal beginnen heute die Viertelfinalspiele. Zum Auftakt empfängt am Abend Fußball-Bundesligist Leverkusen St. Pauli. Die Leverkusener stehen in der Tabelle weit vor St. Pauli und gelten als Favorit. Und im Wintersport können heute die Fans noch entscheiden, welches Duo zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Italien die deutschen Fahnen trägt. Zur Auswahl stehen Snowboarderin Ramona Hofmeister, Bobpilotin Laura Nolte, Skispringerin Katharina Schmidt sowie Eishockeyspieler Leon Dreiseitel, Kombinierer Johannes Ritzek und Rennrodler Tobias Wendel. Die Online-Wahl endet um Mitternacht. Die Eröffnungsfeier der Winterspiele 2026 findet am Freitagabend in Mailand statt. Erste Wettbewerbe starten allerdings schon morgen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auch in Berlin ist der ÖPNV-Streik heute Morgen ausgestanden. Besonders viele Menschen erwartet unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems im Regierungsviertel trotzdem nicht. Es ist nicht nur keine Sitzungswoche, sondern es sind auch noch viele Minister auf Dienstreisen in aller Welt unterwegs.
In Berlin ist es kalt, glatt und grau, was bei Zugvögeln wie bei Politikern dazu führt, wärmere Gefilde im Süden aufzusuchen. Forschungsministerin Dorothee Berg konnte es heute glücklicherweise einrichten, auf Südamerika-Reise zu gehen. Außenminister Wadefuhl ist im Indopazifik unterwegs und Wirtschaftsministerin Reiche hat es nach Saudi-Arabien verschlagen. Da ist es angenehm warm, sonnig und man ist bei einem ÖPNV-Streik auch nicht so aufgeschmissen wie hier. Und man gerät nicht in die Versuchung, auf dem politischen Glatteis der Hauptstadt auszurutschen. Hier diskutieren Unionspolitiker nämlich gerade über 1001 Möglichkeit, wie man den Sozialstaat zurechtstutzen könnte. Was mindestens für Frau Reiche mal eine große Versuchung wäre. Ob es aber im Superwahljahr so super klug ist, diese Debatte zu führen? Naja. Ein Politiker hat es übrigens am klügsten gemacht. Verkehrsminister Patrick Schnieder ist in der Heimat, in Rheinland-Pfalz, auf einem Termin bei der Logistikbranche. Da ist es zwar auch kalt und glatt, aber wie ich an dieser Stelle schon oft gesagt habe, im SWR-Land ist es doch am schönsten.
Gedanken von Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.